In my homeland, Baden-Württemberg, we are all sitting in one boat.
Bildung, gerade, und zwar umsonst!
Wir werden uns in der gesamten Region mit den Mitteln des gewaltfreien Widerstandes zur Wehr setzen.
Herzlich willkommen bei Fokus Südwest, heute am Donnerstag, 9. Dezember 2021, zusammengestellt bei Radio Dreieckland, 102,3 MHz Freiburg durch Konrad. Zum Themenüberblick. Kritik an Planung zum Radschnellweg Freiburg-Waldkirch-Emmendingen. BUND, BLHV und Ökotrinova kritisieren hohen Flächenverbrauch und Verkehrsführung bei der Planung. Anwohnende über den Abriss der besetzten Häuser in der Gartenstraße 19 Freiburg. Freiburger Landeserstaufnahmestelle für Flüchtlinge. SPD kritisiert Containerunterbringung, positioniert sich aber nicht zur Lage der Grundrechte im Lager.
Erstmal vielleicht zum Einstieg zusammengefasst, was ist denn der aktuelle Planungsstand beim Radschnellweg zwischen Freiburg und Emmendingen bzw. Waldkirch?
Ja, für die Stadt Freiburg plant die Stadt Freiburg und für den Landkreis, also hier dann zum Beispiel für Gundelfingen, Denzlingen und so weiter, plant das Regierungspräsidium Freiburg. Und der Planungsstand ist so, dass es noch nicht fertig geplant ist, aber es gibt eine Menge Vorüberlegungen dieser Planungsbehörden. Und da waren die Freiburger ein bisschen im Rückstand. Und das Regierungspräsidium hatte schon sozusagen für Gundelfingen und so weiter dann zumindest für Gundelfingen schon quasi vorentscheiden wollen, dass es nur da lang gehen könne, wo wir es nicht wollen. Ja.
Und wo soll es denn lang gehen?
Ja, also der Übergabepunkt sei praktisch in Säringen auf der Brücke über die Bahn, wo es dann nach Gundelfingen-Wildtal beziehungsweise nach Gundelfingen längs der Bahn geht, auf der Ostseite der Rheintalbahn. Und wenn man sich das jetzt von Freiburg aus vorstellt, dann würde man zum Beispiel durch die Händelstraße an der Bahn langfahren, ja, und dann unter dem kleinen Tunnel hinter Kirchstraße, dann aber an der Bahn bleiben, auf der Westseite, bei oberhalb des Bürgerhauses Säringen, dann aber dann steil runter beim Kindergarten und Gemeindehaus St. Blasius in Säringen am Haltepunkt vorbei. Dort sind zwei Tunnel, wo morgens und abends ja die Leute von östlich der Bahn in Säringen dann auch mal zur Arbeit oder zum Beruf oder zur Schule wollen. Und dann geht es die Wildtalstraße lang und dann sollen die Gundelfinger das sozusagen an der Ortsgrenze abnehmen, beziehungsweise das Regierungspräsidium. Und dann soll es eben durch Gundelfingen gehen und da haben wir dann Führungen mitgemacht, das muss man sich mal vorstellen dann, also nochmal in Säringen bei diesem kleinen Café runter, dann ist es sehr gefährlich, weil ja immer schon Stau ist zu Hauptberufszeiten, die Leute müssen da durch, von Ost nach West durch die Tunnel und die Schüler müssen nach zur Realschule und zum Gymnasium nach Herland fahren über diesen schmalen Weg. Nun, jetzt muss man sich das vorstellen, dass dann 12.000 andere Radfahrer da durch sollen jeden Tag, also zu den Hauptzeiten morgens und dann am späten Nachmittag. Das wird auf jeden Fall klemmen, weil dann auch die Wildtäler in Säringen, in der Wildtalstraße, Entschuldigung, die Zähringer in der Wildtalstraße, dann natürlich auch irgendwie aus ihrem Haus raus wollen mit Rad oder Auto und der Bus dadurch muss morgens, der von Gundelfingen über Wildtal dann durch die Zähringer Straße nach Säringen runterfährt an die Straßenbahn, ja, Haltestellen. Und das ist räumlich bisher nicht möglich. Und dann hat sich das Regierungspräsidium dann eine Führung angeboten und von Säringen nach Gundelfingen Nordende, also Richtung Denzlingen. Als wir das dann mitgemacht haben, also wir vom Ecotrinova und von der Bundortsgruppe Gundelfingen, waren wir natürlich richtig erschrocken. Ja, weil der Weg ist bisher nicht geeignet dafür, ist viel zu schmal, sackig und so weiter. Und man muss dann beim Obermattenbad und bei den Sportplätzen in Gundelfingen dann diesen Sportverkehr kreuzen. Die Parkplätze sind dort im Wege. Und wenn dann Fußballspiele sind oder andere, die Schüler zum Bad gehen wollen und auf ihr Stadion, dann müssen die das queren, diese Radschnellstraße, und zwar immer zur falschen Zeit, nämlich morgens zwischen sozusagen 8 und 9 zum Beispiel und dann nachmittags zum Berufsverkehr. Da geht es aber weiter in Gundelfingen, da wird es dann zu eng, die Wege, der vorhandene Weg ist etwa 2 Meter breit, der Fahrrad- und Spazierweg, und das ist auch ein Erholungsgebiet, wo man dann seine Runden dreht, wenn mal das Wetter stimmt. Ja, und da muss man in Gundelfingen beim Bahnhof vorbei. Und da ist die Bushaltestelle, da ist dann der Fußgängerverkehr, die Leute, die zur Bahn wollen, die unter der Bahn durch wollen, in den Ort, zum Kindergarten wollen, zum Waldkindergarten wollen und so weiter und zum Waldstadion wollen. Ja, und dann muss die Waldstraße gekreuzt werden, wo morgens dann der Verkehr von Heuweiler und von Gundelfingen selber dann auch in den Ort rein will. Ob das Fahrradfahrer sind oder Autos. Also es fehlen uns sozusagen, kam uns sozusagen der Schrecken, trat sozusagen bei uns ins Gesicht, und das ging mir einfach nicht. Das
hat man Sie kritisieren also ein Zerschneiden von Gundelfingen. Kann denn ein Radweg wirklich eine Gemeinde störend zerschneiden?
Ja, das muss man sich vorstellen. Das hätten wir eigentlich auch nicht gedacht. Radweg ist ja was Schönes. Da sollen ja Autofahrer von Waldkirch und von Emmendingen umsteigen aufs Fahrrad und schnell auf einer Radschnellstraße. Es soll ja dann auch 45 gefahren werden mit den Elektromotoren an den Fahrrädern. Soll dann auf breiten Fahrwegen immer Vorrang haben. Das ist ja kein normaler Radweg mehr. Das ist eine Landesstraße. Die hat Vorrang vor allen örtlichen Straßen, außer dass sie bei einer Bundesstraße, zum Beispiel B3 oder B2-495, dann Nachrang hätte, ja. Und das bedeutet doch dann eine ziemliche neue Zerschneidung. Gundelfingen wird ja schon zerschnitten durch die Deutsche Bahn, also durch die Rheintaltrasse, nicht wahr, die sich ja auch dann aufspaltet in Güterbahn und in die Personenbahn da an der Ortsgrenze. Richtung Zähringen ist sie ja schon gespalten in 2 Linien, ja. Und soll dann in eine weitere Zerschneidung hinzukommen. Sie müssen es mal vorstellen, ja. Da ist dann sozusagen doppelt zerschnitten. Einmal die Bahn und dann noch sozusagen die Radschnellstraße. Ja, nun hat natürlich die Regierungsführung gesagt, okay, das schaffen wir schon. Und jetzt kommt der zweite Schrecken sozusagen, weil sie sagen, okay, ab Zähringer Brücke müssen wir aber durch die Wiese bis zum Obermattenbad. Ja, das ist sonst, geht sonst zu schwierig, da müssen wir überall enteignen und so weiter. Und das ist zu, wir gehen dann durch die große Wiese nach Gundelfingen rein. Und beim Obermattenbad verlegen wir alle Parkplätze und für die Sportparkplätze dann in den nächsten Ackern auf die nächste Wiese Richtung Wildheilbrücke in Gundelfingen. Und die Wildheilbrücke in Gundelfingen ist so schlecht dann gebaut, weil man dann nur ganz eng um eine Ecke fahren muss, wo man nichts sieht. Da müssen wir einen Durchstich machen auf die nächste Wiese. Ja, und dann geht's dann in das Neubaugebiet in Gundelfingen, das heißt dann ja Waldstraßengebiet oder Glotterpfadgebiet. Da müssen wir auch wieder durch die Wiese durch und so weiter. Ja, und nördlich der Waldstraße in Gundelfingen, das ist das nördliche Ortsende, da müssen wir dann durch die Äcker durch, ja, um dann Richtung Denzlingen irgendwie durchzukommen auf die Westseite der Bahn dann auf die unsere alten Bundesstraße. Aber wie, das ist noch dann nicht genau geplant. Aber wir ahnen, dass es dann eben auch wieder durch die Äcker gehen muss auf der Westseite der Bahn, um dann in den Tunnel zu kommen, wo es nach Denzlingen geht, unter der Bundesstraße 294.
Heißt
die Strecke sozusagen ohne Ende. Und wir sind das dann ein paar Mal abgefahren, auch selber nochmal, ohne das Regierungspräsidium, und haben dann gemerkt, und das Kenner wussten dann natürlich, an der Westseite der B3, der Bundesstraße, gibt es ja schon einen 4 Meter breiten asphaltierten Fahrweg, der von Emmendingen oder sagen wir mal von Denzlingen herkommt und dann bis nach Freiburg zum Industriegebiet Nord führt, ja. Und das hat das Regierungspräsidium ausgeklammert, und da fielen uns die Schuppen vor den Augen, denn auf der Ostseite der Bahn wollten sie alle möglichen Klimmzüge machen und die Steilstrecken nicht beachten, die nicht sein sollen. Und auf der Westseite ist alles schön flach und vorhanden und hat aber ein paar Umwege. Und
heißt,
da das haben wir dem in unserer Erklärung der Vereine, ist ja auch der Bauernverein dabei von Gundelfingen-Wildtal, festgestellt, dass bei der Westtrasse ganz wichtige Verbesserungen kommen müssen, nämlich die Querung der Straße nach der Kreisstraße nach Fürstetten, die muss untertunnelt werden, das geht durch einen sogenannten Durchstich, das kürzt dann um 500 Meter ab und so weiter. Und man muss natürlich auch Blendschutz machen, das ist klar, weil man dann parallel an der Bundesstraße liegt. Ja, und so ist eben die Westtrasse dann auch zu optimieren, so wie sie im Moment ist, geht sie natürlich auch schlecht, weil man ja dann von Norden kommend irgendwie nach Freiburg reinkommen muss, da wo die Mooswaldallee anfängt und die Zinkmattenstraße anfängt, ja, wenn Sie sich das so vorstellen. Und da gibt's auch eine Lösung, nämlich, die ist gar nicht so schlecht, weil man dann die Zinkmattenstraße zur Einbahnstraße erklären kann. Das heißt, die Hälfte wird zum Radweg oder zur Radfahrstraße und kann dann dort die Tullerstraße noch schließlich kreuzen und dann auf die Westseite der Bahn kommen, um den vorhandenen oder auch geplanten Radweg, also die Vorrangroute SR2 in Freiburg zu erreichen. Die ist dann ja sozusagen gleich in der Linie weiter.
Heißt, kurz zusammengefasst, die bisherigen Pläne, da würden Ihrer Meinung nach zu viel unversiegelte Fläche, zu viele Felder geopfert werden und die westliche Variante an der Bundesstraße entlang von Denzling wäre die deutlich bessere Ihrer Meinung nach. Wer viel Fahrrad fährt und sich da ein bisschen auskennt, Sie haben es ja jetzt schon gesagt, der weiß eigentlich, es gibt viele asphaltierte Wege zwischen Freiburg und Waldkirch und Freiburg und Emmending. Blöde Frage, braucht es diesen teuren Radschnellweg überhaupt? Würde es nicht reichen, die vorhandenen Wege etwas auszubessern, ein bisschen also was für die Beschilderung zu tun und ansonsten Geld in den jeweiligen Städten für das dort oftmals schlechte Radwegenetz zu nutzen?
Ja, also in Gundelfingen, wie gesagt, ist es schlecht, die bisherigen Strukturen auszubauen, weil dann überall Bäume gefällt werden müssen und die einfach zu schmal sind, um von 2 auf 4 bis 5 Meter zu erweitern. Dann sind praktisch alle Bäume weg, ja, zig Bäume und einfach auch der Querverkehr in Zähringen und Gundelfingen ist zu stark und wird zu stark behindert. Das wird dann ein lebenslanges Ärgernis für alle, die dort wohnen, zum Kindergarten, zur Schule wollen, zum Einkaufen wollen, zum Zug wollen, um diesen Radschnellweg, der immer Vorrang hat, zu kreuzen. Ja. Und verkehrssicher wird es erst an der Westseite der Bundesstraße. Und das ist auch nach Emmendingen der schnellere und bessere Weg. Und Sie müssen sich auch vorstellen, das Land Baden-Württemberg will den Emmendinger Zweig bis nach Mannheim erweitern. Ja. Das heißt, dann kommt auch der gesamte sozusagen Radfernreiseverkehr dann da durch. Hier in Zähringen, müssen Sie sich mal vorstellen, bei den beiden Tunneln vorbei und dann den Burgdorfer Weg steil hoch beim Kindergarten vorbei und so weiter. Ja, das ist also eine Vorstellung der Unmöglichkeit.
Soweit Georg Löser von Ecotrinova. Ecotrinova kritisiert gemeinsam mit dem BUND und dem Bauernverein BLHV die bisherigen Planungen zum Radschnellweg zwischen Freiburg und Waldkirch und Emmendingen und fordert eher die Westvariante zu realisieren.
Am Montag, den 29. November, wurden 2 besetzte Häuser in der Gartenstraße 19 geräumt und abgerissen. Mittlerweile ist das über eine Woche her und beschäftigt nach wie vor viele Menschen, die das Haus genutzt haben oder es als Bereicherung für die Stadt gesehen haben. Aber wie stehen die AnwohnerInnen zur G19 und dem Abriss? Wir haben mit einigen Menschen, die in der Gartenstraße leben oder arbeiten, über die G19 und Freiräume in Freiburg gesprochen. Ihr hört von Befragten, wie sie die G19 in den letzten 11 Jahren der Besetzung wahrgenommen haben.
Also, dass es überhaupt schon 11 Jahre sind, das ist schon mal der erste Punkt, wo ich denke, wow, lange Zeit. Und ich weiß, dass es auch viel Wechsel gab in der Zeit und viele Auf und Abs auch. Zeitweise gab es Probleme mit dem Food-Verteiler, aber in den letzten Jahren war es total nett. Also, wir haben das wirklich genossen, die Nachbarschaft. Also, ich habe mich auch mal bei einem Konzert auf die Straße gesetzt und zugehört und fand es total schön, was für eine positive Energie in den letzten Jahren durch die Leute, die es jetzt zuletzt betrieben haben oder genutzt haben, rüberkam. Und toll fand ich auch die Aktion mit dem Urban Gardening-Projektchen um den Baum rum. Und Fahrradwerkstatt fand ich auch eine super Idee. Und auch der Bücherschrank zum Beispiel, der fehlt uns jetzt schon.
Ich fand es toll, dieses bunte, freie Haus hier vor mir, vor meinem Fenster zu haben. Ich gebe zu, hin und wieder am Abend, manchmal, wenn eine Party stattgefunden hat, habe ich gedacht, und dann habe ich gedacht, naja, geh runter, nimm teil.
Nur einen großen Teil konnte ich mich mit dem identifizieren, was da auch an den Wänden zu lesen stand. Wir haben auch dieses, diesen, vorher gab es ja noch einen Essensschrank, wo man frisches Gemüse und so weiter abholen konnte, was ich auch sehr gut fand. Und das war auch sehr, sehr frequentiert, so wie der Bücherstand auch. Also das fand ich beides gut. Und ich habe mich dann auch mal gefreut, wenn sie vor der Tür saßen im Sommer und es sich gut gehen ließen.
Auch der Kontakt zu den Nutzenden des Hauses wird von den BewohnerInnen und Geschäftstätigen in der Gartenstraße als sehr positiv beschrieben.
Wir sind natürlich von Anfang an solidarisch den NutzerInnen gewesen und das Haus hat ja auch keinen Strom und dann haben, wenn die mal Strom gebraucht haben, dann haben die eine Kabeltrommel rübergelegt und wir haben dann den Strom gespendet. Das lief also alles immer super.
Dadurch, dass ich auf Sie zugekommen bin, habe ich gemerkt, dass der Wunsch besteht, auch hier mit den Menschen, mit den Anwohnerinnen in Kontakt zu kommen. Also so habe ich das zumindest für mich wahrgenommen. Und bei mir ist auch Interesse geweckt worden für das Haus und mein Wunsch war auch, dass es bestehen bleibt.
Also Sie waren immer total freundlich und selbst wenn jetzt mal eine Demo war, also oder auch dieses Konzert, das war ja wahrscheinlich so eine Art Abschiedskonzert, die sind immer sofort von der Straße weg, wenn ein Auto kam und ich habe es wirklich als absolut freundliche, kooperative Nachbarschaft erlebt.
Wir sind mit den Leuten immer gut ausgekommen, also ich habe denen auch ab und zu mal auch eine Flasche Wein rübergebracht.
Der Abriss der beiden besetzten Häuschen kam auch für die befragten Personen sehr überraschend und plötzlich.
Wir sind wie die NutzerInnen von der G19 auch davon überrascht worden. Ich bin morgens zur Arbeit gekommen und hatte redliche Mühe, überhaupt meinen Arbeitsplatz zu betreten. Und also da wurde überhaupt nichts kommuniziert.
Also unsere Nachbarn hatten ihr Auto noch dort auf dem gemieteten Parkplatz. Sie wussten nicht mal, dass der Parkplatz wohl gekündigt wurde. Oder vielleicht wurde er auch gar nicht gekündigt. Also wir sind total überrascht worden.
Das kam absolut überraschend. Wobei natürlich ich, weil ich direkt drauf schaue, auch mitbekommen habe, dass es schon einige Versuche gab. Also es wurden auch die Tür immer mal demoliert. Aber jetzt dieser Abriss kam absolut überraschend.
Und was hältst du von dem Abriss?
Ich persönlich war sehr geschockt, entsetzt und halte das für, also auch wie es gemacht wurde, also mit diesem ganzen Polizeieinsatz und so, habe ich das selbst als absolut unverhältnismäßig empfunden, wie das abgelaufen ist. Und dass es passiert ist, finde ich nicht gut und nicht nachvollziehbar.
Also ich finde es schade, weil einfach ein Stück Subkultur verloren geht für Freiburg. Ich kann natürlich die Besitzer verstehen, die das Grundstück gekauft haben und irgendwann drauf bauen wollen. Aber wenn ich das richtig verstanden habe, dann ist es noch die Baugenehmigung noch in weiter Ferne. Und deswegen finde ich es völlig unverständlich, warum da jetzt der Platz platt gemacht wurde, wenn da womöglich jetzt jahrelang nichts passiert.
Natürlich war mir auch klar, das hatte ich ja nun gewusst, dass es eine endliche Geschichte ist, weil das war ja, wenn ich das richtig verstanden habe, war das ja quasi eine Erpressung, nicht, gegenüber der Stadt vom Hausbesitzer. Er wollte damit seine Baupläne durchdrücken.
Da ist jetzt eine Baulücke, die auch erstmal nicht bebaut wird. Ich fürchte ja, dass da erstmal ein Parkplatz hinkommt. Und ja, ansonsten wird das Ding halt nachverdichtet und wird halt wahrscheinlich teuren Wohnraum geben, den sich in der Innenstadt sowieso niemand leisten kann. Deswegen finden wir das sehr schade, dass einfach so die letzten Plätze und Nischen für Freiraum, freie Gestaltung dann einfach auch vernichtet werden.
Damit spricht Ralf, der in dem Tattoo- und Piercing-Studio in der Gartenstraße arbeitet. Wir haben die Anwohnenden in der Gartenstraße zu ihrer Meinung um die Bedeutung von Freiräumen in Freiburg gefragt und wie es gerade um Freiräume in Freiburg und auch darüber hinaus steht.
Ich habe selber Ende der 80er, Anfang der 90er aktiv im Freiburger Häuserkampf teilgenommen und würde halt einfach sagen, dass laut meiner Einschätzung ja, wird es halt immer mieser, irgendwie Gentrifizierung schreitet voran. Ja, eben schade, dass es dann diese freien Plätze und diese freien Räume dann halt nicht mehr gibt.
Ich glaube, das wird fehlen und eine Lücke hinterlassen und eine Lücke sein.
Ja, Freiburg ist halt eine der teuersten Städte in Deutschland. Und darin liegt auch, glaube ich, die Ursache für den Verlust der Freiräume. Also je teurer der Grundstückspreis, desto schwieriger ist es, Freiräume zu verteidigen. Also das ist leider das Drama in Freiburg. Also ich denke oft drüber nach, wie schön es wäre, einfach, keine Ahnung, leerstehende Industrieareale, irgendwie eine alte Fabrikhalle, irgendwas für die Subkultur zu haben, wie es halt in Leipzig früher zum Beispiel einfach in großer Menge vorhanden war. Aber sowas haben wir in Freiburg schon ewig nicht mehr. Also die Möglichkeit, Leerstände zu nutzen, die geht halt gegen null. Und das war eines der letzten Refugien. Also ja, es ist schon traurig. Also ich fände es auch wichtig und schön, dass Freiburg da mehr anbietet. Aber eben das Thema Leerstände und Umnutzung ist für Freiburg ganz schwierig, weil alles so dicht ist.
Naja, ich habe mich jetzt gefreut zum Beispiel, dass dieses Thema mit den Wagenburgen dann doch etwas entspannt ist jetzt. Also da hat sich die Stadt ja schon bewegt, aber das hat wohl auch ein bisschen was mit den Veränderungen im Gemeinderat zu tun. Und ich bin durchaus der Meinung, dass junge Leute, meine sind ja dann auch nicht nur junge Leute, die dort wohnen, wenn sie eine alternative Wohnform bevorzugen und das jetzt nicht wirklich zulasten der Allgemeinheit geht, dann soll man das ermöglichen.
Die Stimmen der AnwohnerInnen zeigen, dass die G19 ein Ort war, der Menschen zusammengebracht hat und der viel Akzeptanz von Anwohnenden bekommen hat. Er stellte eine Bereicherung dar für Anwohnende, aber auch für PassantInnen oder Menschen, die das Haus genutzt haben. Daher ist es umso trauriger, dass die Häuser nun abgerissen wurden und die Gartenstraße 19 jetzt wohl für lange Zeit nichts als eine Baustelle bleiben wird.
Was haben Sie gegen die jetzigen Pläne der Landesregierung?
Ja, es war anders geplant. Es war geplant, dass die Polizeiakademie aufgegeben wird und stattdessen eine Landeserstaufnahme eingerichtet wird. Dazwischen kam eine Finanzschule und die ist halt immer noch da. Und der Neubau für die Finanzschule ist nicht fertig, deswegen kann die nicht raus. Und jetzt müssen die Menschen, die bei uns Zuflucht suchen, in Container untergebracht werden. Das ist nicht in Ordnung.
Mehr Flüchtlinge aus Afghanistan, eventuell ein paar mehr Flüchtlinge, die es über Belarus schaffen. Braucht es da nicht einfach jetzt aktuell mehr Kapazitäten?
Na klar braucht es mehr Kapazitäten, aber es geht ja jetzt nicht darum, dass wir die Menschen nicht unterbringen wollen, sondern es geht darum, dass das Innenministerium, allen voran der Innenminister, seine Aufgaben nicht gemacht hat. Und das ist ja auch nicht das erste Mal, dass die Landesregierung ihre Sachen nicht erledigt bekommt.
Seit Jahren gibt es massive Kritik an den Zuständen in der Landeserstaufnahmestelle in Freiburg von flüchtlingssolidarischen und Menschenrechtsinitiativen. Es gibt keine abschließbaren Zimmer, es gibt keine Möglichkeit, Besuch zu empfangen, es gibt regelmäßige Zimmerkontrollen durch Securities, es gibt keine Möglichkeit, selber zu kochen. Was, abgesehen von der Bausubstanz, ist denn an der bisherigen Erstaufnahmeeinrichtung besser als jetzt eine Containerunterbringung?
Naja, die jetzige Unterbringung in den Gebäuden ist natürlich schon wesentlich besser als Container. Container machen ja jetzt nicht wirklich den Eindruck, als wären sie, als willkommen gebaut oder so, sondern es ist eine Übergangslösung. Ein festes Gebäude ist da schon besser, das einfach danach eingerichtet ist. Und die ehemalige Polizeiakademie ist ja für Sammelunterkünfte im Prinzip gebaut worden. Es war ja, waren ja Seminarräume und es war ja wie eine Jugendherberge für Erwachsene. Deswegen ist es mit Sicherheit besser, wenn die ehemalige Polizeiakademie so ausgestattet ist, dass die 800 Plätze, die wir in Freiburg vorgesehen haben für die Erstaufnahme, so gemacht werden. Dass es Kritik gibt, wie die Hausordnung aussieht, das kann ich teilweise nachvollziehen. Es ist aber andererseits auch ein bisschen nachvollziehbar, was die Betreiber, was das Handling angeht, wie man damit umgehen will. Da will ich nicht alles von der Hand weisen, dass das falsch ist. Aber insgesamt glaube ich halt schon, dass es richtig ist, dass die Menschen, die jetzt von irgendwoher auf dieser Welt zu uns kommen, dass sie erstmal in einer Erstaufnahme sind, dass dann viele Dinge geklärt werden und dass dann zügig auch die Weitervermittlung in dezentrale Unterkünfte in den Gemeinden durchgeführt wird, weil nur dann kann einfach auch eine vernünftige Integration stattfinden.
Keine abschließbaren Zimmer, keine Möglichkeit, Besuch zu empfangen. Ist das wirklich notwendig?
Ich weiß nicht, ob es wirklich notwendig ist, aber zu Corona-Zeiten würde ich jetzt auch mal sagen, Besuch empfangen geht gar nicht.
Aber abseits von Corona?
Da können wir wieder drüber diskutieren.
Aber eine klare Positionierung gibt es nicht.
Wir haben uns bisher eigentlich nicht damit auseinandergesetzt. Ich habe mir mal geben lassen, die Musterverordnung für die Hausordnungen, weil ja kolportiert wurde, in Freiburg wäre das strenger wie sonst irgendwo, aber das ist nicht der Fall. Aber wir haben das bisher auch noch nicht aufgegriffen. Kann man aber alles noch
Sie
machen.
Sie kritisieren, dass entgegen der Standortkonzeption aus dem Jahr 2016 der Vollbetrieb in der Landeserstaufnahmeeinrichtung noch immer nicht aufgenommen werden konnte. Sie hatten es gesagt, es ist immer noch die Finanzschule dort. Ist denn der Vollbetrieb eines solchen Massenlagers überhaupt ein wünschenswerter Zustand?
Ja, das ist ein notwendiger Zustand. Ich wünschte mir das auch alles anders. Am besten wäre, wir müssten keine Flüchtlinge aufnehmen. Die Welt ist aber eine andere. Und ich finde es großartig, dass die Stadt Freiburg und ihre Bürgerinnenschaft eine sehr liberale Haltung hat. Und auch nicht, wie andere jetzt groß rummeckert, dass es einfach jetzt wieder Zeit ist, Menschen aufzunehmen. Es ist richtig, das zu tun. Und vielleicht auch mehr zu tun, als man tun muss. Ja? Das ist ein Akt der Nächstenliebe. Und ich finde, eine Lehre muss betrieben werden, so wie sie konzeptioniert ist. Wir haben das in Freiburg, glaube ich, auch recht gut hingekriegt mit der Konzeption. Und es muss aber auch eine schnelle Anschlussunterbringung in den Gemeinden geben. Die Leute sollen nicht über Monate in dieser Lea sitzen.
Stichwort liberale Haltung und auch Anschlussunterbringung mit dem Betrieb der Landeserstaufnahmestelle ist Freiburg komplett von der Anschlussunterbringung befreit, wenn jetzt Freiburg so liberal wäre, so engagiert wäre, dann würde die Stadt doch sagen, wir machen weiterhin auch eine Anschlussunterbringung, oder?
Das kann ich nicht beurteilen. Das muss die Stadt beurteilen. Aber soweit ich weiß, leben noch sehr viele Geflüchtete in Unterkünften innerhalb der Stadt Freiburg. Und ich habe auch den Eindruck, die Stadt Freiburg geht da mit sehr viel gutem Willen ans Werk.
Perspektivisch wird das aber auslaufen, wenn der Betrieb der Landeserstaufnahmestelle so weitergeht, eben weil es bis auf wenige Kontingentflüchtlinge in Freiburg keine Anschlussunterbringung für Geflüchtete mehr gibt. So ist zumindest bisher die Regelung.
Ja, schauen wir mal.
Dann abschließend, was sind Ihre Forderungen ans Land und das Regierungspräsidium im Hinblick auf die Landeserstaufnahmestelle?
Ja, an das Regierungspräsidium, dass sie die Konzeption umsetzt, so wie sie geplant ist. Aber ich weiß, dass die auch guten Willen sind. Und das Land hat dafür Sorge zu tragen, dass die Pläne, die der Landtag freigegeben hat, auch umgesetzt werden. Und das tut das Land nicht. Und da wünschten wir uns auch mehr Empathie seitens eines Innenministers. Aber wir haben den Eindruck, dass der Innenminister und auch die grün geführte Landesregierung im Augenblick nicht den richtigen Blick für die Situation der Geflüchteten haben.
Das sagt die SPD-Landtagsabgeordnete Gabi Rolland. Die baden-württembergische Landesregierung hat angekündigt, die Kapazität in der Landeserstaufnahmeeinrichtung für Flüchtlinge in Freiburg zu erweitern. 200 bis 250 Unterbringungsplätze sollen neu geschaffen werden, und zwar in doppelstöckigen Containern. Die SPD kritisiert dieses Vorgehen, die Unterbringung in Containern, besonders im Winter.
Das war Fokus Südwest heute am 9. Dezember 2021, zusammengestellt bei Radio Dreieckland, 102,3 MHz, Freiburg durch Konrad.
In my homeland, Baden-Württemberg, we are all sitting in one boat.
Bildung, Lade, und zwar umsonst!
Wir werden uns in der gesamten Region mit den Mitteln des gewaltfreien Widerstandes zur Wehr setzen.
Das kann's ja wohl nicht sein. Nein.
Fokus Südwest. Nachrichten von links unten.